Mal schauen, ob das von hier klappt. Ja. Geklappt? Ja. So, wir sind jetzt in dieser Serie Zweite Naivität und ich mache dann heute weiter. Und ich würde gerne, bevor ich weitermache, kurz beten. Okay. Vater, ich danke dir sehr für deine Liebe und für deine Gegenwart hier in diesem Ort und für die Tatsache, dass, obwohl wir so unterschiedlich sind, dass du in der Lage bist, in einer übergeordneten Ebene diese Verbindung zwischen uns und dir durch deinen Geist auch zu ermöglichen. Und deswegen bitten wir dich, dass du diese übernatürliche Dinge jetzt hier tust, indem du zu jeder sprichst und egal, wo wir uns in der Reise befinden. In Jesu Namen. Amen. So, die zweite Naivität ist so ein Begriff aus der Philosophie, die in der Theologie übernommen worden ist, dass wir durch verschiedene Phasen in unser Leben auch gehen und auch in unsere spirituelle Reise und in bestimmte Phase, wo wir sehr sicher sind über bestimmte Dinge, die werden dann in neue Phasen plötzlich mit Unsicherheit belagert. Und das, was klar war, wird plötzlich unklar. Und dann kommen es aber trotzdem neue Phasen, wo plötzlich andere Dinge wieder klar werden. Aber vielleicht anderes als am Anfang. Und das ist die Reise und das ist das, worüber wir reden. Und ich benutze hier ein bisschen dieses Bild hier von mir selbst. Ich habe da so 7, wie ich bestimmte Dinge gedacht habe. Ich hatte nie so lange Haare, aber jetzt passt das. Ich habe keinen Zopf, aber gut. Aber das ist meine Geschichte. Die weibliche Seite von mir. Und genau. Und so 7, als ich 7 war, habe ich bestimmte Dinge, war für mich klar und kristallklar, die ich plötzlich mit 27, man könnte auch 17 auch als eine Zwischenstation auch geben, 17, wo ich dann plötzlich viel über Theologie schon angefangen habe, auch Gedanken zu machen. Mit 17 bin ich zu einer Bibelschule gegangen. Mit 21 gab es keine Frage, wo ich nicht die Antwort kannte. Also das ist erstaunlich, wie dumm kann man werden im Laufe der Zeit, weil ich war so schlau. Ich wusste genau, wie die Welt funktioniert und Leute, die jetzt Zweifel in theologische Fragen haben, waren für mich rätselhaft. Wieso? Ist das alles doch schon klar? Also ich glaube, manche von euch hätten Schwierigkeiten mit meinem 21-jährigen Adaumier. Ich hätte Schwierigkeiten mit dem 21-jährigen Adaumier, weil ich würde zu ihm sagen, hey, was sagst du da bloß? Du hast noch nicht mal alle Fragen verstanden. Wie kannst du dann alle Antworten haben? Und mein 27-Jähriger war ein bisschen demütiger geworden mit dieser Sache, aber immer noch, ich hatte mein Master-Degree und ich wusste einiges über interkulturelle Kommunikation und also die Welt war für mich komplexer geworden. Ich hatte in den USA schon gelebt, in Afrika gelebt, also ich könnte einiges von der Welt schon was erzählen und ein bisschen demütiger in manchen Sinne und ein bisschen stolz in anderen. Und Klarheit war da in viele Themen. Und dann habe ich eine Gemeinde gegründet, Mosaik, und ich habe plötzlich ganz viele Leute, die mir was beigebracht haben, wie es nicht geht. Plötzlich mit 37 waren viele Dinge, die ich dachte, okay, so funktioniert das und so macht man das, nicht mehr so ganz einfach. Komplexer geworden. Aber nichtsdestotrotz, mit Überzeugung voran und so weiter. Und dann irgendwann mal war wirklich so ein Bruch bei mir. Bei 45, 47, in dieser Phase bin ich jetzt mit 48 jetzt, wo ich dann viele Dinge komplett neu hinterfragen musste. Also das ist meine Reise. Ne? Und jeder von uns hat seine persönliche Reise. Und die Herausforderung in jeder Phase ist die neue Erkenntnisse. Wie kann ich die alte Erkenntnis trotzdem integrieren in mein Leben, ohne alles wegzuschmeißen? Weil mein 7-Jähriger, der hatte bestimmte Dinge, die noch wert ist für mich mit 48 noch zu behalten. und so meinen 17-Jährigen, meinen 21 oder 27 und so weiter. Und das ist die Herausforderung, zu integrieren und dann reifer werden in dem Prozess. Und das Problem ist, jedes Mal geht man auch durch eine bestimmte Phase, in dem man einfach mal sich schämt über das, was man geglaubt hat oder gedacht hat und wo man unser altes Ich einfach mal ablehnt. Jeder geht durch diese Phase, wo man sagt, oh Mann, das ist peinlich. Und über diese Phase hinaus anfangen auch vielleicht bestimmte Dinge neu zu bewerten, neu zu erkennen. Das ist das Spannende daran. Und das ist diese Serie zielt auch ein Stückchen weise dahin, diese zweite Naivität zu entdecken. Was ist das, was wir verloren haben in unserer Reise, die wir neu entdecken sollten? Und vielleicht für ein oder andere ist eine komplett neue Erkenntnis. Es ist keine Wiederentdecken, es ist ein absolut erster Schritt in bestimmte Dinge. Kann durchaus sein, es geht nicht wie oft man durch diesen Prozess geht oder ob es die zweite Naivität oder die fünfte Naivität oder darum geht es nicht. Es geht um dieses Neuentdecken oder frischer Blick auf Dinge in der spirituellen Reise zu bekommen. Und ich habe einen Schlüssel, einen kleinen Grafik, die wir benutzen, ist sozusagen, um diesen Prozess nochmal zu zeigen, der Fluss ist ein Fluss, der Berg ist ein Berg, ganz klar. Und dann plötzlich ist der Fluss ist kein Fluss und der Berg ist doch kein Berg. Und dann plötzlich der Fluss ist wieder ein Fluss und der Berg ist wieder ein Berg. Also so dieser Prozess. Ne? Und ich habe ja in der Phase hier, manchmal haut die Realität die Hoffnung voll in die Fresse. Und das ist da, wo man so diese Naivität verliert. Ne? Das ist der Moment. Und so dieser Prozess ist ein bisschen die Darstellung davon. Okay, und jetzt gehe ich in den Talk. Von letzter Woche habe ich das hier, ich habe das ein bisschen hübscher gemacht als letzte Woche. Ich weiß nicht, ob das Rechtschreibung noch gemacht werden muss. Also von daher, es ist mit einer brasilianischen Groß-Kleinschreibung ignoriert und so weiter. Also faktuelle Beschreibung der Wirklichkeit, das ist die Suche nach Wahrheit und die personifizierte Erlebnis der Wirklichkeit. Ich würde gerne kurz nochmal darüber reden. So dieses Prinzip, nächste Woche würde ich gerne heute anknüpfen. Wahrheit, wenn man über Glauben spricht, die Suche nach Glauben, nach Gott, ist die Suche nach Wahrheit. Was ist dann wirklich wahr? Was ist echt? Und man hat so diese zwei Polen, die ich jetzt gerne nochmal drauf aufgreifen möchte. Der eine ist es so, viele Leute verlieren den Kraft oder den Elan, an dieser Wahrheit weiter zu suchen, ist, weil sie enttäuscht sind mit der Tatsache, dass man diese faktuelle Beschreibung der Wirklichkeit nicht packt. Ich sage nochmal hier, die Fakten, die bewiesen werden können über Gott. Ja, Gott ist so, Gott ist das, dieses theologische Konstrukt. Und auf einmal merkt man, hey, das ist alles nicht wirklich standfest und haltbar, weil das verändert sich, das Bild, das ist nicht wirklich, es ist schwierig zu packen. Und gerade auch solche Verse, wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Leute interpretieren das so, okay, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und ohne Jesus, ohne diese Verständnis über Jesus, ohne diese Theologie über Jesus, kannst du Gott nicht erfahren. Er ist gestorben, in der dritten Welt auch verstanden und für deine Sünde. Und wenn alles nicht so ganz passt theologisch, dann hast du die Wahrheit nicht. Dann kannst du Jesus nicht haben. Da kannst du dann Glauben nicht haben. Das ist so die Welt, in der man versucht, diese Wahrheit als diese faktuelle, nachbeweisbare Dinge über Gott zu betrachten. Und wobei eine andere Betrachtung, das ist das, was ich versucht habe letzte Woche, ist eine personifizierte Erlebnis der Wirklichkeit. Ein Beispiel, das ich genommen habe, ist, okay, ihr könnt Dinge über mich erfahren, Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, meine Alter habt ihr schon erfahren, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, die meisten von euch wisst, ich komme aus Brasilien, ihr wisst, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, also das sind mit Zahlen, Daten, Fakten in meinem Leben kann man sehr schnell erfassen. Aber kennst du mich deswegen? Und vielleicht hast du mich sogar ein paar Mal gehört hier vorne, ne, wie ich jetzt meine Rede halte und so weiter. Kennst du mich wirklich? Ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen die faktuelle Wahrheit über jemanden zu erfahren, auch wenn sie richtig und wahr ist, versus die Person kennenzulernen. Das ist ein anderer Prozess. Und mein Challenge jetzt hier für uns als Community ist, dass die Wahrheit über Gott zu erfahren, ist was ganz anderes als Gott kennenzulernen. Und eine völlig andere Wirklichkeit. Und ich habe jetzt hier die Vertiefung einer Beziehung, die zu größere Intimität führen kann. Das ist die Suche nach Wahrheit. Was ist, wenn das ist, was Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, er ist nicht die faktuelle Wahrheit über Gott, sondern er ist die Verkörperung von wer Gott ist. So dass, wenn man ihn kennenlernt, lernt man Gott kennen in dem Prozess. Und zwar diese Vertiefung der Beziehung, der Intimität. Was ganz anderes ist als Dogma. Ganz anderes als eine Liste von faktuellen Beschreibungen, über wer Gott ist, was Gott kann, was Gott nicht kann, wie er macht und was er nicht macht und so weiter. Völlig andere Herangehensweise an das Thema. Das ist schon keine westliche Art und Weise, über Wahrheit zu reden, muss man sagen. Es ist in den Westen, was ist, ist und was nicht ist, ist es nicht. Punkt. Aber in dieses orientalische Denken, es ist komplexer als das. Und ich denke, da können wir definitiv aus dieser Denkweise lernen, weil die Einladung, die Wahrheit zu erfahren, ist nicht eine Einladung, deine Theologie aufzubauen. Die Einladung, die Wahrheit zu erfahren durch Christus, ist eine Einladung, eine Reise einzutreten, eine Beziehung einzutreten, der die Möglichkeit zu größerer Intimität aufführen kann mit Gott. Vielleicht so ein Satz nebenbei. Niemand wird jemals durch seine Theologie gerettet. Okay? Also, die Theologie rettet niemand. Egal, was es ist. Muslimen, Buddhisten, Christen, Baptisten, Freikirchler, Katholiken, Landeskirchen, das wird nichts ausmachen. Sondern was dieser Glauben mit dir ausmacht, was diese Beziehung mit dir ausmacht, wie es dich verändert, oh, da sieht die Sache anders aus. Ja. Okay. Und jetzt zu heute würde ich gerne einen Aspekt, weil okay, wenn man jetzt in dieser Beziehungsebene mit der Wahrheit steht, dann die erste Frage, die man mir stellt, auch oft, also wenn man unsere Theologie bei Mosaik auch erfährt und dass wir jetzt auch bereit sind, alles in Fragen zu stellen, auch die Bibel sind wir nicht ganz so, okay, wenn das nicht stimmt, dann, hey, das stimmt nicht, das ist falsch. Also wir haben kein Problem, bestimmte Dinge als falsch zu bezeichnen oder als schlecht zu bezeichnen. Und dann kommt die Frage, okay, woher weißt du dann, dass du die Wahrheit auch hast? Und jetzt würde ich gerne an diesen Punkt anknüpfen und einen Text lesen, der vielleicht ein erster Einstieg in dieses Gespräch auch sein kann. Ich lese dann. Ich fange jetzt an, es ist in 1. Korinther Kapitel 2, ich fange jetzt in Vers 5 an. Denn euer Glauben soll nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und da bringt schon hier Menschenweisheit versus Gottes Kraft. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, was ich vorher erzählt habe. Dieses faktuelles Wissen, das was Menschen erfahren können. Menschenweisheit ist basiert an Beobachtung. Beobachtung und Erkenntnisse, die wiederholt werden können. Okay, so ist es die menschliche Weisheit aufgebaut. Die Wissenschaft ist es so aufgebaut. Und das ist nichts Verwerfliches daran, sondern es ist extrem Gutes und wichtig, dass es so ist. Aber es ist für den Glauben nicht wirklich der Weg, nicht wirklich nützlich, nur darauf aufzubauen. Sondern hier kommt ein anderes Wort ins Spiel, das ist Gottes Kraft. Und das Wort hier ist Dynamus. Dynamus, so ungefähr so aufgeschrieben. Das ist so, daraus haben wir diesen Begriff Dynamik oder Dynamit. Daraus kommt der Begriff dann Kraft. Also Gottes Dynamos, Gottes kraftvolle Bewegung. Daraus sollte Glauben basieren und nicht auf die Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht, man könnte auch sagen, nicht Theologie sollte die Basis sein von Glauben, sondern das Erlebnis mit Gott. Oh, okay, jetzt habe ich das gesagt. Jetzt wird man mal in dem Podcast vielleicht, werde ich ein paar Hass-E-Mails bekommen. Weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass das Erlebnis wichtiger ist als die theologische Konstrukt. Und ich habe das wirklich gesagt. Wenn ich nicht gesagt habe, dann sage ich das. Ja, das ist wichtiger. Okay? Weil wenn dein theologisches Konstrukt nichts in Bewegung in dein Leben bringt, dann nutze nichts, nicht viel. Okay? Und nun, spielt die theologische Konstrukt eine Rolle? Ja, definitiv, es ist wichtig auch. Ich sage jetzt nicht, dass es das Unwichtige ist. Es ist wichtig. Aber es sollte dazu führen, dass man Gottes Kraft erlebt. Das war ein katholischer Theologe, der sagte das vor ungefähr 50 Jahren. Ich habe seinen Namen nicht im Kopf, aber er sagte sowas: Die Kirche der Zukunft, die Gläubige der Zukunft werden Mystiker sein oder sie werden nichts sein. sehr treffend, vor über 50 Jahren. Die werden Mystiker sein oder sie werden es nicht sein. Er hat die Geist der Zeit schon verstanden damals, dass die Menschen nicht mehr bereit waren, Glaube einfach so zu nehmen, weil sie die Vorfahren daran geglaubt haben oder die Gesellschaft daran glaubt. Also es war immer so, was bringt mir das? Was habe ich davon? Was hat das mit meiner Wirklichkeit zu tun? Und deswegen hat er gesagt, wir werden alle, die Kirche der Zukunft werden alle Mystiker sein oder sie werden es nicht sein. Mit anderen Worten, wir werden nicht Glauben schlucken, wenn sie nichts bewirkt. Wir werden Glauben hinterfragen, neu entdecken. Und das ist gut so. Und ich lese jetzt hier dann weiter. Also, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wir diese Weisheit allerdings nur von denen, die den Glauben an Christus zu geistlicher reifen Menschen gemacht hat. Geistliche reife Menschen. Geistlich reife Menschen. Jemand hat mich durch die Remix-Podcast eine Frage gestellt diese Woche. Hat er mich per Facebook so direkt angeschrieben und gefragt, hey, was bedeutet für dich, geistlich reif zu sein? Und ich musste in einer Minute, weil Facebook hat diese Funktion, du kannst was aufnehmen und das ist nur eine Minute. Dann musst du eine neue aufnehmen. Und so habe ich gesagt, ich habe eine Minute Zeit, weil ich zweite Mal werde ich nicht machen, um ihm eine Antwort zu geben. Ich werde es nicht spielen, die Antwort. Aber es ging für mich ungefähr so, reife Glauben, reife Menschen, also eine reife Spiritualität, ist eine Spiritualität, die es ermöglicht, dass du dein ganzes Wesen verkörpert, mit all deinen Fragen, Zweifel, Ängste, Verletzungen, Hoffnungen in deiner Suche nach Wahrheit. Und dass diese Suche nach Wahrheit, und das habe ich da in einem Nebensatz, die sehr gut ineinander ging, aber jetzt habe ich nicht im Kopf, die Suche der Wahrheit, wie wir in Christus finden können, personifiziert, nicht faktuell. Da habe ich angeknüpft an den Talk. So, und jetzt gehen wir weiter. Ich springe jetzt hier ein paar Verse durch. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrschen, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, der Plan, den Gott vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat ihr gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihm lieben. Also vielleicht fokussiere ich kurz an diese Vers hier. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Es ist sehr interessant, dass die Weisheit dieser Welt, als Weisheit, die wir jetzt heute erkennen, ist basiert an der Wiederholbarkeit von Ereignissen. Das ist im Grunde genommen, alles, was wir erkennen, war schon da. Sonst kannst du das nicht nachweisen. Also es ist so eine Wiederholbarkeit-Geschichte. Und hier, diese spirituelle Wahrheit bricht in eine Ebene, der kein Augen hat je gesehen, kein Ohr gehört und auch nicht mal die Vorstellungskraft kann fassen. Und da möchte ich gerne trotzdem ein Problem damit darstellen. Ist es so? Die spirituelle Wirklichkeit ist es nicht so, okay, jetzt war ich blind und jetzt sehe ich alles, sondern es ist vielmehr, jetzt, ich war blind und jetzt sehe ich etwas. Ein Teil der Wirklichkeit. Wir sehen was und wir sehen was nicht. Und das ist immer so. Niemand sieht die ganze Wahrheit. Niemand sieht das Ganze. Jeder sieht nur einen Teil und einen Teil immer noch nicht. Und in dieser Spannung stehen wir. Ja, wir erkennen etwas über Gott, aber etwas erkennen wir nicht. Und in dieser Spannung gehen wir immer wieder. Von unvollständiger Erkenntnisse zu der nächsten unvollständigen Erkenntnisse. Und dann geht es. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Und ich gehe jetzt hier nochmal, jetzt habe ich da, durch den Geist, der alles erforscht und die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen, nur dieser Mensch selbst bekannt sind, und zwar durch seinen menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat es je ergründet. Wir haben diesen Geist erhalten, bevor wir jetzt 12, erstmal nochmal hier, so die Frage am Anfang, woher wissen wir, dass wir Gott kennenlernen können? Woher wissen wir? Und hier steht die Antwort. Es ist nur durch diesen Geist Gottes, die Gottes Gedanken offenbaren kann und zeigen kann, das ist die einzige Chance, die wir haben. So wie niemand kann unsere Gedanken erkennen, außer wir selbst, die da in unseren Gedanken sind. Niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes selber. Und so, die Basis ist nicht die theologische Erkenntnis, die Basis ist dieser Geist. Wie auch immer, schwammisch, es klingt, es ist aber so, was hier dargestellt ist. Gottes Geist ist der Einzige, der in der Lage ist, Gottes Gedanken zu erkennen. Und dann geht er jetzt ab Vers 12, lesen wir. Wir haben aber diesen Geist erhalten, denn der Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum konnten wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also wir haben, das hat Paulus hier gesagt, wir haben Gottes Geist. Und ich möchte gerne jetzt hier mal, wer hat Gottes Geist? Hast du Gottes Geist? Habe ich Gottes Geist? Paulus hatte es, auf jeden Fall, er war sicher, hat er gesagt. Und er hat es in der Pluralform, wir. Er hat das zu den Korinther geschrieben. Also von daher, Paul und die Korinther hatten das. Aber welche Korinther? Weil, wenn man jetzt die Gemeinde in Korinther liest, die war keine ziemlich einfache Gemeinde. Die gab sehr viele Probleme, sehr viele Streitereien, sehr viele zwischenmenschliche Konflikte. Wenn man die beiden Briefe liest und auch Apostelgeschichte und so weiter, erkennt man, dass da die Korinther nichts Besonderes waren. Und trotzdem hatten sie es, so wie Paulus. So, da liegt oft das Problem, ist, dass die Menschen durch Religion glauben, zu definieren zu können, wer diesen Geist hat und wer nicht. Also manche sagen, du musst ja getauft werden, als Baby am besten, um sicher zu sein, dass du Gottes Geist auch kriegst. Andere sagen, du musst ja getauft werden als Erwachsen, weil da kriegst du den Gottesgeist. Andere sagen, hey, hat nichts mit Taufe zu tun, es hat jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun, der kommt und der dich jetzt auch Visionen gibt oder du kannst in Zunge reden, du kannst dann verschiedene Zeichen geben, sowas gibt es auch. Da, die haben Gottes Geist. Andere sagen, nee, Gottes Geist haben dann nur die, die die richtige theologische Erkenntnis, sagt, diese Übergabegebet gesprochen haben. Da hast du, ab dem Moment hast du Gottes Geist. Und andere sagen, nee, warte mal. Um Gottes Geist wirklich zu haben, da musst du an Ramadan fasten, da musst du dann nach Mekka gehen, da musst du 5-mal am Tag beten. Da bist du ziemlich nah. Andere werden sagen, du musst ja meditieren, weil darum geht es. Na, meditieren und dann wirst du auch nicht mal Gott brauchen, du wirst an Kraft spüren und du wirst da diese unpersönliche Kraft spüren. Und das ist dann, ne, vielleicht nicht Gottes Geist, aber das ist dann die Erleuchtung. Und da seht ihr schon, wo ich hinaus will. Schwierig. Und deswegen würde ich gerne euch zeigen, endlich mal, wie Gottes Geist aussieht. Ich habe hier gemalt. Da, jetzt wisst ihr, da ist Gottes Gedanken und da ist Gottes Geist in Rot gemalt, hier. Man könnte jetzt hier unten noch, damit es noch kohärenter aussieht, machen wir hier unten die Erde in Grau. Wir sind alles so grau. Hier unten, das ist die Erde. So. Da ist Gottes Gedanken und Gottes Geist erforscht diese Gedanken und diese Punkte nach unten, da ist da, wo ich dann behaupte, wir machen uns hier auch in grün, wir sind alle grüne Menschen. Ich mache hier tschück, bang. Ich mache hier, manche von uns sitzen im Rollstuhl. So. Geht schön, ne? So. Genau. Also, und so weiter. Okay, machen wir jetzt hier. Die hebt ab. So. Die Gedanken, was ist, wenn? Und das ist auch meine Frage, okay? Erzieher oder meine Kenntnis. Was ist, wenn niemand Gottes Geist beherrschen kann? Was ist, wenn er da ist, erforscht Gottes Gedanken und spricht? Und wer auch immer hört, kann eine Verbindung finden, kann eine Connection finden. Und das macht es theologisch unheimlich kompliziert. Aber das ist vielleicht mit meinem 57-Jähriger wird hier gucken und sagen, Mensch, was ist das für ein Quatsch, was du da gemalt hast. Aber ich kann euch sagen, das ist da, wo ich bin heute. Und ich gebe für mich ein Beispiel, einige von uns kennen das, als durch die Flüchtlingshilfe war für mich, also diese ganze Welle in 2015, Marie hat diese verrückte Idee, an die europäische Grenze zu gehen und eine Sache da zu verteilen. Wusste aber nicht genau, wie sie das machen sollte und so weiter. Wir sitzen da zusammen und sagen, okay, ich habe ein Auto, die andere hat auch ein Auto, der Bürger hat gesagt, ich kann nicht fahren, aber ihr könnt mein Auto haben. Und dann haben wir da mit uns dann, Andrea und die andere haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und wir fingen an, da zu planen. Plötzlich waren 14 Leute, mehrere Autos und wir sind dahin gefahren, haben ein bisschen Geld gesammelt und haben wir da in Slowenien geholfen in der Krise, als das kam. Ne? Und dann kommt noch mehr Geld und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen nochmal machen und dann sind daraus mehrere solche Einsätze entstanden. Und in einer dieser Einsätze, also während dieser Einsätze auch, habe ich verschiedene Menschen kennengelernt. Menschen, die für mich auch so völlig verrückt waren, die ihre ganze Beruf aufgegeben haben oder ihre ganze Geld investiert haben, nur um Menschen zu helfen. Und wir saßen da nebeneinander oder packten da nebeneinander, was auch immer da war. Und Glaube, theologische Konstrukten, all diese Dinge spielten erstmal gar keine Rolle, weil wir hatten eine gemeinsame Mission, Menschen zu helfen. Ich bin sehr froh, weil zwischendurch habe ich gemerkt, Mensch, hier spielt die Musik. Hier sind die Menschen, die was hören jetzt hier und die bereit sind, was zu tun. Und ich war ziemlich schockiert, dass es nicht in der Gemeinde, ich darf nicht den Screensaver hier passieren lassen, sonst entsteht das ja. Ihr seht jetzt die, das war nicht so gemeint. Hilf mir hier, Henrik. Na, Apple TV nochmal verbinden. Ja, aber es war schon, jetzt habe ich das. Es war schon mal schlimmer bei Mosaik, glaub mir. Wir müssen mal schon andere Sachen anpacken, weil das erzähle ich später. jetzt seid ihr wieder da. Ne? Okay? Und meine Geschichte. So, das Gute daran ist, ich habe auch einen Pastor kennengelernt, der auch da war. Und er hat mir gesagt, das gibt auch andere Christen, die das sind. Aber ich möchte gerne auf einen Punkt hinein, ein Erlebnis, die ich hatte, mit einem Professor aus einer türkischen Universität in Izmir. Izmir. Jedes Mal sage ich Izmir, aber es ist Izmir in Türkisch, habe ich verstanden. So in Izmir, das ist kurz bevor, also viele Flüchtlinge waren da, bevor sie rüber nach Griechenland mit dem Boot auch rüber gefahren sind, 8 Kilometer von Izmir zu Chios, dieser griechischen Insel. Und wir waren da und da oben an dieser Klippe gucken wir nach unten, sehen wir dieses menschliche Elend, wie die Schlepper die Menschen in dieses Boot treiben und manche haben sich geweigert, auch da reinzugehen, weil das waren schon sehr voll. Und das sind 50, 70 Menschen in ein Schlauchboot, die normalerweise 20, 30, maximal 25 Menschen passen würde. Und mehr. Und die Leute wollten nicht mehr rein, weil die hatten Angst. Wir haben gesehen, wie diese Schlepper die Menschen geschlagen haben mit dieser Paddel, dass sie da endlich mal die Schlange nicht stoppen, sondern wirklich einsteigen. Und so ältere Menschen, Frauen und Kinder. Eine furchtbare Situation. An der anderen Seite hatten wir gearbeitet und wir wussten, was sie da für eine Überfahrt auch haben. Wir wussten, wie die Menschen an der anderen Seite ankamen, wie fertig sie waren. War im Januar kalt und ich war überwältigt. Und davor hatten wir einen Deutsch-Türken, der für mich und für Ali übersetzt haben. Und er hatte auch kein Englisch geredet, ich auch kein Türkisch und deswegen hatten wir davon diese Deutsch-Türken übersetzt bekommen. Und dann irgendwie war er weg und er war da, weil er mit ein paar Studenten geholfen hat in diesem illegalen Flüchtlingscamp, genauso wie wir. Und dann sitzen wir da ohne Übersetzer. Okay, kleinen Moment, bevor ich wieder euch verliere. Muss ich jetzt hier. Genau. So. Stehen wir da ohne Übersetzer und wir gucken aneinander. Wir gucken nach unten, sehen wir diese Situation und ich spürte diesen Druck in mein Herz. In Europa. Also da, wo so viel Reichtum und so viel ist, dieser Elend, diese Situation. Und ich gucke da drin und ich spüre diese Wut und diese Traurigkeit und diese. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wusste, dass kaum diese ganze Gedanken, diese ganze Gefühle, die kamen von dem Heiligen Geist. Und das habe ich schon in der Vergangenheit gespürt, solcher Druck innerlich und Gedanken. Das ist das, was mich jetzt als Teenager dazu geführt hat, dass ich nach Afrika gegangen bin mit 21. Das ist das, was dazu geführt hat, dass ich bestimmte verrückte Schritte in mein Leben gegangen ist. Es ist dieses Gefühl. Und ich hatte das. Und ich gucke nach unten und ich spürte das. Und dann guckte ich in seine Augen. Muslimen. Ganz anderes theologisches Konstrukt, ganz anderes theologisches Verständnis. Ich gucke in seine Augen und ich sehe das Gleiche. Absolut das Gleiche. Und da bin ich. Jetzt hier. Da ist der. Ah ja, muss es funktioniert. Das, oh Mann, habe ich wieder verloren. Das müssen wir ändern. Okay, kleinen Moment. Dankeschön für den Hinweis. Das läuft jetzt hier in meinen Rücken. Genau. Da ist der Ali. Wir gucken so und merken, wir haben das Gleiche gespürt. Die gleichen Gedanken. Und ich habe gedacht, er spürt das Gleiche. Und er guckt mich an und macht so. Und er hat das Gleiche gedacht, wie ich auch gedacht habe. Er spürt das Gleiche. Also war so ohne Sprache, so ein Moment, wo ich wusste, dass in dieser Klippe sind wir mit den gleichen Flüssen Gottes verbunden. Und das hat meine theologischen Grenzen gesprengt, diesen Moment. Und dieser Vers, was ich jetzt gerade gelesen habe, zeigt für mich genau das, was passiert. Und ich lese, ich springe jetzt zum Schluss und damit beende ich das. Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihm zu belehren? Wir doch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Und der Geist Christi, es ist mehr als die christliche Theologie. Geist Christi ist das, wie ich schon hier sage, die uns verbindet mit Gottes Gedanken. Und so, meine Herausforderung an euch, und Henrik, du kannst jetzt wieder die andere Slide auch hineinbringen, ist es so, lasst euch nicht abhalten, in eurer spirituellen Reise durch Theologie. Ja, Theologie ist wichtig, deswegen habe ich auch studiert und das ist auch etwas, was ich immer noch betreibe und will ich schon nicht bestreiten, dass das wichtig ist, aber lasst euch nicht davon einschränken. Such eine Verbindung zu Gott, mit was auch immer theologische Framework du hast, such das, such diese Erfahrung. Such diese Verbindung und geh ein Wagnis. Und ich würde gerne so beenden mit einem letzten Gedanken. Das ist ein der Grund, warum ich diese Schuhe heute habe. So, passt. Wie ihr seht, bin ich fast barfuß damit. Und meine Herausforderung für euch ist es so, wenn wir versuchen, Glaube mit Wissenschaft zu verknüpfen und zu sagen, ich muss es wissen, dass es Gott gibt, bevor ich an ihn glaube. Ich muss es wissen, dass es alles so ist, damit ich endlich mal einen Schritt wage. Meine Zweifel über Dinge, die müssen erstmal geklärt werden. Ich muss diese Sicherheit haben, bevor ich Schritte gehe, führt dazu, dass wir so laufen werden. Wie ein Roboter. Habt ihr schon gesehen? Mittlerweile sind sie besser, die Roboter. Ja, aber die haben es erkannt, dass das menschliche Laufen nicht so funktioniert. Ne? Das heißt, erstmal den Boden finden und dann erst da die Gewicht verlagern. So, weil das wirkt unnatürlich, weil das ist nicht die Art und Weise, wie wir laufen. Die Art und Weise, wie wir laufen, ist eigentlich ein kontrolliertes Fallen. Das heißt, wir shiften den Schwerpunkt nach vorne. Und wir können nur aufhalten, dass wir in der Schnauze fallen, indem wir den Fuß nach vorne tun. Das ist so. Das ist der Grund, warum man unsere Schnürsenkel bindet oder irgendwie. Wir können jetzt nicht nach vorne kommen, dass wir dann stolpern. Ne, weil wir haben die Gewicht schon verlagert. Und so wirkt dann natürliches Laufen. Gewicht verlagern. Und Spiritualität ist genauso. Verlagert euer Gewicht nach vorne und erfährt Gott. Vielleicht fällt ihr ab und zu mal in die Schnauze. Das kann auch passieren. Das gehört auch dazu, so wie jedes Kind, die laufen lernt. Aber zu warten, dass ihr alle Antworten haben, bevor ihr Schritte geht, ihr werdet da was verpassen. Und deswegen, und meine Prämisse ist es so, warum ich euch ermutige, diese Wagnis des spirituellen Gehen zu gehen, ist, weil ich an den Heiligen Geist glaube. Ich glaube, weil ich an den Heiligen Geist glaube. So wie wir da gesagt haben, ich glaube, dass Gott viel mehr daran interessiert ist, dass du mit ihm gehst, als du jemals dich vorstellen kannst. Und deswegen wird er da sein. Und der Prozess kann laufen, kann entstehen. Und wir haben jetzt hier als spirituelle Übung bei Mosaik unser Abendmahl.